Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser heutiger Gast ist Thomas Hoffmeister. Er ist CCO bei Creatize. Creatize ist ein Unternehmen, welches sich auf Cloud Manufacturing spezialisiert hat. Dabei handelt es sich um eine lieferantenunabhängige B2B-Plattform, die freie Produktionskapazitäten von OEM-Produzenten und Teileherstellern aggregiert. Das Ziel ist die Flexibilisierung, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von Produktions- und Beschaffungsprozessen durch die Verbindung aller beteiligten Parteien unter einem Dach. Wir sprechen heute darüber, was der Status quo der Beschaffung und Herstellung von Anlagen in der Verpackungsindustrie ist. Eine weitere Frage, die wir beantworten werden, ist, was ABC-Teile für den Einkauf sind und warum es so wichtig ist, diese zu unterscheiden. Des Weiteren erfahren wir, wie sich die klassische Lohnarbeit in den nächsten Jahren verändern wird. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Tommy. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Hallo Silas, freue mich heute hier zu sein.
Tommy, zu Beginn wäre es noch spannend, wenn du unseren Zuschauern vielleicht noch ein bisschen deinen Background näher bringst. Ich habe mal auf LinkedIn geschaut, da steht, ich glaube, 14 berufliche Stationen oder irgendwas in die Richtung. Du hast ja schon einiges erlebt. Wenn du uns kurz mitnimmst, was ist dein Background und wie bist du hier hingekommen, dass du heute CCO bei Creatize bist?
Ja, die 14 Positionen kommen wahrscheinlich einfach geschuldet an mein Alter, dass ich doch schon ein paar Jahre im Berufsleben bin. Aber wie bin ich zu Creatize gekommen? Also ich bin selber sehr aktiv in der Startup-Welt, bin auch bei einigen Startups beteiligt, hier in Deutschland, aber auch in den USA, auch in Asien. Und habe selber eine Firma gegründet, die hieß Fabricado und war faktisch ein Wettbewerber von Creatize. Ja, und so bin ich dann zu Creatize gekommen, indem wir vor 2 Jahren überlegt haben, dass wir unsere Technologien sehr gut zusammenpassen. Wir waren viel stärker in der Blechbearbeitung, Blechbiegeteile, aber auch in 3D-Teilen. Und Creatize viel stärker im Drehen, Fräsen, also im Zerspannen, Verfahren. Wir waren ein bisschen stärker im Frontend, die waren viel stärker im Backend gegenüber den Lieferanten. Und so hat es sich ergeben, dass diese 2 Plattformen gut zusammenpassen. Wir wollen schnell wachsen, schnell Technologien zusammenbringen und Know-how. Und so sind wir kurz vorm Lockdown, 1 Monat vor Lockdown haben wir unterschrieben. Dann haben wir den ganzen Merger im Lockdown vollzogen und haben 2 Firmen fusioniert. Und dadurch bin ich Chief Commercial Officer jetzt von Creatize geworden.
Und das hat sich angebahnt oder was war so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, hey, wir starten jetzt mit Creatize voll durch und legen das zusammen?
Also Auslöser natürlich klar, Plattformen müssen schnell wachsen, müssen groß werden. Wir haben ergänzende Faktoren gesehen bei unseren Technologien, aber wir schauen natürlich auch, was auf der Welt so passiert. Und gerade in den USA gibt es schon sehr große Plattformen, mittlerweile auch an Börsen notierte Plattformen, die faktisch das Gleiche machen wie wir, die sehr schnell gewachsen sind und vor denen auch zu warten, haben gesagt, wir machen uns hier selber stark, als wenn wir uns nicht unnötigerweise im Weg stehen in Europa und haben uns da aus dem Grund auch zusammenfusioniert.
Das heißt, euer Schwerpunkt ist nach wie vor Europa oder agiert ihr global?
Also unsere Kundenbasis in Europa, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, in dem Bereich hin. Unser Einkaufs ist global. Also da haben wir mittlerweile 50% in Europa, 50% in Asien. Europa sind Länder wie natürlich klar Deutschland, aber Polen, Tschechien, mittlerweile auch Spanien, Portugal dabei, Italien. Aber in Asien haben wir sehr stark China als Lieferantenmarkt und auch mittlerweile auch Indien.
Ein großer Kundenstamm kommt wahrscheinlich auch aus der Verpackungsindustrie. Und da wir ein Podcast sind, der sich hauptsächlich auch um diese Verpackungsindustrie dreht, die Frage an dich, welche Herausforderungen liegen in der Beschaffung und Herstellung von Anlagen, wenn es jetzt speziell eben um diese Verpackungsindustrie geht, wenn du da deine Erfahrungen mit uns teilen kannst?
Genau, die Verpackungsindustrie ist eine sehr faszinierende Industrie, die auch in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Corona-bedingt natürlich auch, aber auch, weil es immer mehr Produkte gibt, immer mehr Vermarktung von Produkten gibt und immer mehr auch Flexibilität braucht, was diese Produkte hergeben. Das heißt also, die Lebenszyklen der Produkte, die sagen, aus den Verpackungsmaschinen rauskommen, aber auch die Maschinen selber unterliegen immer kürzeren Zyklen. Und diese Geschwindigkeit und diese Varianten, die dafür gebraucht werden, ist sicher ein heißes Thema, das in allen Industrien stattfindet, aber insbesondere auch in der Verpackungsindustrie. Schnelles Feedback bei Produktentwicklung, schnelles Platzieren und dann klar auch die Digitalisierung. Ja, die macht ja nicht halt in irgendwelchen Industrien, passt überall rein, insbesondere aber beim Einkauf, das ist jetzt nicht nur in der Verpackungsindustrie, aber allgemein im Einkauf ist oftmals der Bereich in Firmen, wo zumindest auf Stand heute noch nicht so viel digitalisiert worden ist und nicht das Potenzial voll ausgeschöpft worden ist, den man haben könnte in dem Bereich. Also es ist nicht für Verpackungsindustrie spezifisch, aber allgemein für die Industrie.
Mhm. Ihr habt euch mit eurer Cloud Manufacturing Software jetzt auch speziell auf den Einkauf spezialisiert. Hat es einen Grund, dass ihr euch genau dieses Thema vorgenommen habt, oder hätte es auch noch andere potenzielle Themen gegeben, die man mit so einer Software abdecken kann?
Also abdecken kann man Digitalisierung durch sehr, sehr vielen Firmen und die ganzen Use Cases anzugehen und Problematiken in Firmen existieren. Wir sind es angegangen, weil wir einfach ein bisschen, weil wir Know-how hatten von der Produktionsseite, von der Lohnherstellerseite. Ich selber komme aus einer Familie, wo viele Bauteile früher produziert worden sind. Und so ein bisschen Feinmechanik war schon immer ein Thema bei uns in der Familie drin. Und das kam von der Seite ein bisschen raus. Gleichzeitig haben wir uns die Industrie angeschaut, wo wir Sachen einfach optimieren können. Wir haben dann auch sehr schnell die Fähigkeit entwickelt, Bauteile zu kalkulieren, ohne aufwendige Prozesse oder CAM-Systeme einzuschalten, um ein Produkt, einen Teil zu berechnen, sondern über Nährwerte. Also wir haben eine riesige Datenbank, hunderttausende von Teilen, die hochgeladen worden sind, die kalkuliert worden sind, die nachgebessert worden sind. Und jedes Teil, das bei uns in die Cloud reinkommt, wird das System immer besser, schneller, genauer. Also das war die Kalkulationsbasis, die eigentlich so das angefangen hat. Und natürlich die Einbindung zweier Parteien. Einen Einkäufer und einen Hersteller. Und diese Prozesse schneller zu machen. Der Einkauf ist ja in jeder Firma, es entstehen ja Kosten beim Einkaufen und Kosten beim Lieferanten. Und bei jeder Transaktion entstehen da Kosten. Was wir über die Plattform dieser Transaktion fahren können, können wir diese viel schneller skalieren und die Kosten dadurch um einen großen Bruchteil reduzieren, was rein die Transaktionskosten sind, die in so einer Kauf und Verkauf von Bauteilen entsteht.
Also das ist, finde ich, auch ein faszinierender Faktor, dass hier Bauteile berechnen könnt, ohne dass ihr sie vorher mal in der Hand hattet. Ich habe da ein spannendes Video auf eurem YouTube-Kanal gesehen, da wurde ein Alumni interviewt und er hat gesagt, hey, ich habe hier in meinem Studium bei Creatize gelernt, Bauteile zu kalkulieren, von denen ich sozusagen nur Animation oder Visualisierung gesehen habe. Und kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was braucht man denn alles an Informationen, damit man so ein Bauteil gut kalkulieren kann?
Genau, also man braucht die CAD-Datei, also die richtige 3D-Datei, die früher sehr ungern rausgegeben worden ist von Kunden, weil da ein gewisser Besitzanspruch da ist, aber die CAD-Datei erlaubt ja eben diese Vergleichbarkeit von einem Teil zum anderen Teil zu geben. Dann gleichzeitig haben wir natürlich auch die PDF, wo die ganzen Toleranzen drin sind und diese Informationen braucht man dazu. Wie wir halt den Vorgehensweise, wie wir kalkulieren, ist, wir nehmen immer einen Teil, das sehr ähnlich ist, und vergleichen mit anderen Teilen. Ja, also wir brauchen natürlich schon die Materialien, die dahinter sind, aber von der Bauverschaffung können wir das vergleichen mit anderen Teilen und haben da so viel Information mittlerweile und auch so viel Information nachjustiert, dass das einfach von selbst sich dann kalkuliert. Immer diese Vergleichbarkeit von einem zum anderen. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich auch sehr stark die Marktpreise. Wir wissen, wie sich der Markt entwickelt. Und am Ende, es gibt ja nicht den perfekt kalkulierten Bauteil, sondern es gibt einen Einkäufer und einen Verkäufer und diese zwei müssen halt matchen, dass die Preise passen. Da können wir sehr viel anpassen bei den Preisen. Es gibt auch nicht den perfekten Preis, sondern der Preis, der eine ist willig zu zahlen und der andere willig ist, dafür was zu tun.
Wenn es zum Einkauf kommt, es gibt sogenannte ABC-Teile, also die sind ja kategorisiert. Warum sind diese ABC-Teile im Einkauf so wichtig und wie kann man diese nochmal ganz genau unterscheiden?
Also die ABC-Teile-Betrachtung ist, wir bezeichnen die A-Teile als, sagen wir, komplexere Teile, Teile, die oft eine Außenwirkung haben oder eine Technologie beinhalten von dem Kunden, wo auch wichtig ist, mit einem Lieferanten zusammenzuarbeiten. Ich gehe zu meinem Lieferanten, ich schaue mir das an, verbessere die Oberfläche, das Material in Zusammenarbeit. Und wenn ich das auch dann ausgearbeitet habe, dann bestelle ich das Teil auch normalerweise bei diesem Hersteller. Ja, das sind die A-Teile. Da kann auch der Einkauf das meiste Mehrwert bringen, indem er sich da auch einbringt, sei es von der Menge, sei es von der Komplexität und sei es vom Material, das eingebracht wird. Alle anderen Teile, wiederkehrende Teile, einfache Teile und so weiter, sind oftmals diese so Pareto-Prinzip 80-20, ja, 20% der Teile sind vom Aufwand 80%, aber auf der anderen Seite genau 80% der Teile sind 20% des Aufwands und entsprechender Kosten.
Ja.
Und diese Teile, wiederkehrende Teile, Halterungen, Winkel, die in einer Maschine drin sind, die jetzt auch nicht unbedingt sichtbar sind und so besonders sind, die müssen über eine Plattform gekauft werden, weil damit hat der Einkauf keinen Aufwand. Die sind automatisiert in der Plattform drin, die werden wiederkehrend bestellt, die werden hochgeladen, automatisch bepreist, automatisch platziert beim Lieferanten und spart sich entsprechend diesen ganzen Aufwand ein. Also drum ist es so wichtig, dass der Einkauf weiß, wo er kann den Mehrwert bringen. Der Einkäufer bringt es bei den A-Teilen, nicht aber B- und C-Teilen. Das muss eine Plattform machen.
Das heißt, es ist wichtig, um diese B- und C-Teile neue intelligente Prozesse aufzubauen in der Beschaffung, die dann ein strategischer Pfeiler werden für den Maschinenbauer auch im Verpackungsbereich.
Genau, also die Anlage, die Bauteile, die für eine Anlage gebraucht werden, ist ja oft so, dass dann da große Projekte dahinter sind. Wenn es ganz große Anlagen sind, dann sind es oft ja Einzelanlagen. Wir haben Kunden, die auch wirklich Einzelanlagen bauen oder wenn sie Serien machen, sind es trotzdem relativ kleine Serien. Und diese Teile, die immer wieder gebraucht werden, auch in diesen Serien, in diesen kleinen Serien, sind immer ähnliche Teile, dass die über diese Plattform bestellt werden. Ja, die Teile werden einfach hochgeladen, die liegen dann da, die werden dann bestellt, wenn sie gebraucht werden. Wir verhandeln auf Basis von Stundensätzen. Das heißt, wir verhandeln mit Kunden abhängig von seinem Volumen, vom Jahresvolumen, mit dem wir jährlich aushandeln, die Preise aus. Das heißt, er kennt seine Preise, er weiß, dass die Preise passen. Er sieht transparent, wenn Schwankungen natürlich da sind beim Material. Das ist es, wo wir auch nur weitergeben können oder reduzieren können, wenn die Preise runtergehen. Denn das Teil geht tendenziell eher hoch. Und kann es genau erkennen und kann über dieses dann bestellen. Ja. Und am Ende stellt es jemand her, der gerade die Zeit dafür hat, die Kapazität dafür hat, die Fähigkeit hat, um diese Preis- und Terminbindung zu erfüllen.
Das passt ja auch oder ist sehr spannend, gerade in diesem Kontext, wo wir uns befinden mit Corona. Wir haben ja noch ganz viele Themen, die es nur hier im Inland sind, mit Fachkräftemangel, mit auch steigenden Gehältern, steigende Rohstoffpreise, wäre wieder was Globales. Das ist ja ein enormer Druck auf die Produktivität in Deutschland und Europa und auch speziell für den einzelnen Verpackungsmaschinenbauer. Kann man dann gerade durch so eine Cloud-Manufacturing-Sache in diesem Bereich eben einen Mehrwert liefern, indem man sagt, hey, schau mal, dein Lieferant, der kann jetzt vielleicht gerade nicht, aber wir haben hier noch 10 andere, die das auch können.
Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Also gerade diese steigende Fachkräftemenge, wir sehen steigende Gehälter natürlich aus der Konsequenz heraus, steigende Rohstoffpreise, all Faktoren, die jetzt in den nächsten Jahren bei uns sein werden und auch nicht so verschwinden werden. Wir sehen es ja in den USA sehr ganz stark, diese sogenannte Great Resignation. Da stehen ja große Umbrüche in Industrien, wo dann einfach Personen wegfallen und wir werden die Leute brauchen. Ich habe kürzlich gelesen, dass von der Bundesagentur für Arbeit, ich glaube 800.000 Stellen sind bei uns offen in Deutschland. Es wird in den nächsten bis 2030, also es ist ja nur in 8 Jahren, ja, sollen es bis zu 20 Millionen werden. Ja, das ist eine große Zahl jetzt. Und ob es jetzt 18 oder 16 werden, sind immer noch eine enorme Zahl, die fehlt. Und wir werden die nicht abdecken können mit unseren eigenen Fachkräften. Wir werden sie auch nicht mit der Einwanderung schaffen. Wir müssen uns digitalisieren, so gut es geht. Also digital so die, sage ich immer. Ja, also es gibt gar keine andere Wahl. Und darum muss man sich wirklich alle Prozesse schon heute überlegen. Es ist natürlich oft so, dass man sich digitale Prozesse anschaut und sagt, ja, okay, ist es wirklich so effizient, bringt mir so viel mehr. Aber wenn man damit nicht anfängt und die Schritte geht, dann läuft man mit dieser Kurve immer hinterher. Und die Cloud Manufacturing, wie wir sie bezeichnen, ist eine gesamte Kette an Dienstleistungen, an Schritte, die da sind, die der Kunde nutzen kann, die Dateien hochladen, die liegen vor, sind vorkalkuliert, die sind immer aktuell, die Preise, die Liefertermine sind immer aktuell, der muss nur reinschauen, kann bestellen. Aber es geht schon weiter, man kann dann automatisiert bestellen, man kann eine Vorgabe haben in einem System, der automatisch diese ganzen Bauteile in sein Verfahren bestellt, dann der automatisch bei uns dann bei den Lieferanten platziert, die Aufträge und so weiter, dass da wirklich keine Hand mehr rein muss und kontrollieren muss, aha, ich habe mich hier bestellt, habe ich einen Auftrag betätigt, ist die Auftragsbestätigung da und so weiter. Diese ganzen Schritte, die den Einkauf ja einbremst in seiner Kapazität, dass das alles wegfällt. Wir müssen das tun, sonst haben wir immer größeren Fachkräftemangel bei uns in Deutschland und ganz Europa.
Ihr habt ja auf dieser Plattform 2 Seiten, einmal den Kunden, also den Einkäufer und den Lieferanten. Wie findet ihr denn eure Lieferanten für die Plattform? Schreibt ihr die einfach an oder kommen die in Anführungszeichen freiwillig zu euch?
Ja, wir haben beides. Wir haben natürlich viele, die sich bei uns bewerben, die gerne bei uns mitmachen würden. Und wir suchen natürlich auch bewusst in in verschiedenen Regionen, sei es wegen Preisgefüge, sei es wegen Kapazitäten, sei es wegen Fähigkeiten. Auch gewisse Firmen kontaktieren wir dann, wenn wir wissen, unsere Kunden brauchen diese und jene Produkte, dass wir die dann ansprechen. Es ist ja auch schon interessant, wie sich auch diese Welt ein bisschen verändert oder verändern wird in den nächsten Jahren. Klassischerweise, die Lohnherstellerbasis in Deutschland ist sehr stark. Wir haben ganz, ganz tolle Unternehmen hier, meistens Familienunternehmen, tolle Unternehmen, die sich hier gebildet haben, die sich sehr, sehr spezialisiert haben in der Produktion von Bauteilen, sei es fräsend, zerspanend oder wie gesagt blechschneidend. Was wir aber sehen, die sind entstanden oftmals so um OEMs herum. Immer, wo große Firmen sind, sind drumherum entstanden und sind, obwohl sie spezifisch sind, sagen wir mal, in ihrer Produktionsfähigkeiten doch sehr offen in ihrer Varianz. Das heißt also verschiedene Materialien, verschiedene Größen und so weiter. Und ich persönlich sehe, dass in den nächsten Jahren sich das immer mehr spezialisieren wird. Warum? Weil sich solche Hersteller dann spezialisieren auf noch engere also Nischen, sage ich immer, sei es materialbedingt, sei es verfahrensbedingt, aber auch noch tiefer in den Materialien drin. Das heißt, wenn sie auf eine Plattform gehen, und da gibt es Creatiles, da gibt es ja auch andere Plattformen, werden sie dort immer die Aufträge holen, die sie da haben. Also viel mehr aus dem Netz die Aufträge holen, preislich aber immer mitspielen können, weil sie in ihrem Verfahren so spezifisch sind, dass sie in diesem Verfahren auch immer die besten Preise bieten können und dann da mitspielen können. Also weg von, sagen wir mal, so breitere auf regionale Kunden bezogen, sondern spezifischer auf eine globale dann Anfrage dann an Bauteilen.
Wie erlebst du das? Es ist ja so, dass wir auch von den Ländern ein Gefälle haben, was Herstellungskosten angeht. Gibt es da eine Abwanderung? Kann man das feststellen, dass es mehr Richtung Asien abwandert, die Produktion und die klassische Lohnherstellung? Oder werden wir das auch nach wie vor noch in Europa und auch speziell in Deutschland haben?
Also wie ich vorher angesprochen habe, diese Spezifizierung, wenn diese stattfindet und ich eine Nische finde, dann kann die egal wo sein, ob ich die hier in Europa habe oder in Asien habe. Ich muss nur meine Nische finden, wo ich drin bin, zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ja? Ich bin immer derjenige, diese Menge an Teilen bis zu dieser Menge sehr schnell liefern kann, dann bin ich der Spezialist. Das kann in Deutschland sein, das könnte in Asien es nicht sein, weil einfach die Zeit dafür nicht hätte zu liefern. Ja. Und so wird sich jede Region so ein bisschen verteilen, verändern. Wir sehen jetzt keine Abwanderung, natürlich durch Corona noch weniger. Ja, die ganzen Lieferketten, die dann doch etwas instabil geworden sind in den letzten 2 Jahren, werden wir sicher auch diese Abwanderung nicht so groß sehen. Ich sehe aber eben diese Spezifizierung, ne? Sich als lokaler Hersteller mich so spezialisiere, dass mich auch kein Chinesisch schlagen kann, weil ich zum Beispiel einen Vorteil habe in Geschwindigkeit oder Reaktionszeiten oder auf gewisse Materialien besser zugreifen kann, wie jetzt in China. Ja. Der Chinese wird sich vielleicht auf einer anderen Basis dann spezialisieren und da seinen Vorteil haben. Und diese Symbiose, diesen Effekt von verschiedenen Firmen, aus diesem Pool Lieferanten schöpfen wir dann als Creatiles.
Wenn wir jetzt nochmal die Plattform an für sich angehen, Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus mit Creatiles?
Ja, also wir arbeiten bewusst mit weniger Kunden, dafür aber in einer längeren Aufbauphase. Wir sind keine transaktionale Plattform. Wir wollen nicht, dass einfach bei uns einfach Teile hochgeladen werden und wir lassen es auch nicht zu. Also man kann sich bei uns nicht einfach anmelden und die Teile hochladen und dann kriegt man das Teil zugeschickt. Also wir sind kein Amazon in dem Sinne, wo man einfach jetzt reingeht und es bestellt. Ganz bewusst nicht, ja. Weil wir gelernt haben, dass wenn unsere Kunden einen Prozess und eine Plattform wie Creatiles nicht in dem Einkauf komplett einbindet und mit dieser Plattform direkt arbeitet, die auch nicht den gesamten Vorteil rausholt. Ja, also wenn sie nur uns nutzt als transaktionale Plattform, das heißt, sie laden bei uns ein paar Teile hoch und gleichzeitig fragen sie 3 Lieferanten an, dann haben sie intern nichts gewonnen und dann haben sie per se von der Digitalisierung nichts gewonnen. Und darum gehen wir bewusst mit unseren Kunden einen sogenannten Assessment ein. Wir schauen uns die Teile an, schauen uns die Prozesse an, was sie können. Wir können auch dann Kapazitäten weiter ausbauen in den Bedarfen, die sie haben. Wir bauen bewusst eine Pilotphase ein, die wir bewusst zeigen, was wir können, wie schnell wir sind und was damit den Kunden das zeigen. Wir gehen dann in eine Evaluierung rein, um zu zeigen, wo die Kunden Zeit, Geld und Prozess gewonnen haben. Und wenn das stattgefunden hat, erst dann gehen wir in einen Jahresvertrag ein, wo wir sagen, wir wollen mit euch diesen Volumen machen, wir haben ein Mindestvolumen, die wir mit den Kunden haben und gehen in diesen Prozess rein und haben viel bewusstere Kunden, die diesen Prozess, was wir in Creatiles aufgebaut, mit in ihrem Einkauf integrieren. Und nur dann gewinnen unsere Kunden, nur dann kann das gesamte System als Gesamtes funktionieren. Da unterscheiden wir uns sicher von vielen Plattformen, wo transaktional sind. Wir sind ganz bewusst in diesem längeren Aufbauphase drin, von der wir eigentlich nur gewinnen können, weil wir dann unsere Kunden gut kennen und unsere Kunden kennen dann uns und wir können dann die Erwartungen auch voll erfüllen.
Als Plattformbetreiber Habt ihr auch so eine Art Monitoring-Prozess, dass jetzt die gelieferten Teile, Bauteile auch wirklich qualitativ hochwertig sind? Also es gibt ja da mehrere Faktoren oder kritische Punkte, wo man doch schon nochmal überprüfen sollte, ob das jetzt auch alles so geliefert wird, wie es besprochen wurde. Tretet ihr auch da ein als Vermittler?
Ja, also wir vermitteln ja nicht, wir sind ja keine Vermittlungsplattform. Jeder Auftrag, der bei uns platziert wird, ist unser Kunde mit uns, geht mit uns ins Geschäft ein. Ja? Also kriegt von uns eine Rechnung, er kennt nur Queerties, er kennt ja die Lieferanten im Hintergrund nicht, das ist ihm auch egal. Wir haben ja den Prozess ja im Griff, wir vermitteln ja das Bauteil nicht. Ja? Unsere Partner, unsere Lieferanten, die die Teile herstellen, da wird alles, was produziert wird, bei uns in ein Zentrallager hineingeschickt, also unser sogenannter Quality Hub. Da geht alles ein und wird entsprechend dann auch teilweise umverpackt, weil wir teilweise größere Mengen platzieren bei einzelnen Lieferanten. Hilft ja uns beim Preis natürlich, wenn wir größere sogenannte Bündel platzieren können. Diese kommen dann bei uns im Qualitätshub rein, werden entsprechend der Kunden auseinandergenommen und entsprechend der Skalierung, wo sich dieser Lieferant gerade befindet. Wir haben verschiedene Eskalationsstufen, wie sie gerade performen. Ja, wir monitoren die Performance sehr stark, die Qualitätsperformance. Wir messen sehr viel vor Ort schon beim Lieferanten und haben dann weniger Probleme da uns im Hub. Aber anhand dieser Stufen aus und sagen wir Eskalationsstufen, die existieren, werden mehr oder weniger die Bauteile dann geprüft. Und entsprechend dann zum Kunden gleich weitergeschickt. Ja.
An der Stelle möchte ich mich schon mal bedanken für den Einblick, den du uns in die Arbeit von Creatize gegeben hast. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage an dich. Du hast ja viel auch im Startup-Bereich zu tun. Du bist Teil oder Leiter sogar eines Investorennetzwerks, das heißt Startup Angels, und auch Mitbegründer der Tech Startup School. Wenn du so viel mit Startups zu tun hast und in so einem disruptiven Umfeld unterwegs bist, was sind das so Learnings, die du auch schon Firmen, die sich am Markt etabliert haben, gerne mit auf den Weg geben würdest?
Also ich habe sehr viel mit Startups zu tun und bin fasziniert natürlich von der Arbeitsweise, die da herrscht. Es ist schon eine relativ neue Arbeitsweise, die viel auf Versuchen und Trial and Error, viele junge Leute, die meinen sie nach total begeisternd, mich begeistern, wie sie arbeiten, oft übers Wochenende gucken, was es für weitere Quellen gibt, was es für Informationen gibt, wo hat man auf der Welt schon mal sowas Ähnliches gemacht, und kommen dann montags ins Büro und sagen, hallo, ich habe hier eine Idee, ich habe hier was gesehen. Also diese Begeisterung, die herrscht, die macht mir volle Hoffnung im Startup-Bereich. Wichtig, weil ich aber auch mit vielen großen Firmen und Konzernen, ich bin auch in ein paar Beiräten, dass diese Arbeitsweise nicht komplett kopiert wird. Ja, also man muss ja nicht irgendwie in weißen Turnschuhen und irgendwelchen Jeans durch die Gegend laufen, sondern die Prozesse, diese Offenheit auf Sachen zu probieren, auch mal im Vertrieb, mal im Vertriebstool im Digitalen aufzunehmen, mal einfach probieren, wie es läuft. Und wenn es halt nicht läuft, dann nochmal 3 Monate später einen anderen Prozess. Das muss man, diese Flexibilität muss man haben, anstatt oft Prozesse anzuschauen, ewig lang auszuarbeiten, dann irgendwie auszurollen und dann festzustellen, dass es eigentlich doch schon wieder faktisch veraltet ist, ja, weil einfach die Zeiten sich so schnell ändern. Also diese Experimentierfreude, die begeistert mich, und diese Experimentierfreude schlägt schon langsam, aber muss noch viel mehr in die Industrie, in etablierten Unternehmen in Deutschland umschlagen, weil die Chancen sind enorm. Diese Arbeitsweise ist halt, was auch gerade USA in vielen Bereichen sehr erfolgreich macht, aber auch jetzt mittlerweile auch gerade in China wird diese Arbeitsweise sehr stark gesehen, diese experimentelle Arbeitsweise. Und einfach schnell zu reagieren. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch viel stärker machen. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg hier in Deutschland.
Klasse. Das waren starke Schlussworte, Tommy. Wenn jetzt jemand noch sagt, hey, ich würde gerne noch mehr über Creatize rausfinden, habt ihr irgendwie einen Hub für mehr Informationen? Klar, eure Website, die packen wir auf alle Fälle in die Shownotes. Aber habt ihr vielleicht irgendwie noch ein Video, wo nochmal mehr erklärt wird, wo sich Menschen dann auch nochmal weiterführend informieren können?
Ja, also wir haben sehr viele Informationen bei uns auf der Webseite. Ich habe selber noch eine Serie von Informationen, Podcasts und so weiter. Die heißt cloudmanufacturing.io. Da kann man auch einige Informationen, gibt es eine Newsletter, die man runterladen kann. Und was wir alle 2-3 Monate machen, sogenannte Launchpad. Da laden wir Industrieleader, Startups, alle möglichen Firmen ein, Influencer in dieser Industrie, um zu zeigen, wo die Digitalisierung im Manufacturing, im Herstellenverfahren sich entwickelt. Und da kann man sich sehr, sehr gut erkundigen, kann man teilnehmen, auch aktiv teilnehmen. Und wir freuen uns natürlich immer, und ich persönlich freue mich immer auf Informationen, auf Einflüsse, auf ja einfach Bits und Bytes, die man einfach sieht, wo man in der Industrie weiterkommt.
Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft, Tommy, und auch für Creatize. Und nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, Silas. Hat super, super Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.